ARD Sounds.
Die AfD gewinnt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Was das bedeutet?
Stromsabotage. Die Suche nach dem Täter läuft weiter.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen an euch alle in ARD Sounds oder wo ihr uns sonst hört. Wir sind Uli Spinnrad und Sebastian Trepper an diesem Montag, den 7. September.
Schönen guten Morgen. Und das ist ein besonderer Montag, beziehungsweise ein Montag nach einem besonderen Wochenende, weil es gab ja eine spannende Landtagswahl mit einer irren Wahlbeteiligung. Ungefähr 78% der Wahlberechtigten haben in Sachsen-Anhalt ihre Stimme bei der Wahl abgegeben.
Und die Wahl gewonnen hat die AfD, und zwar mit riesigem Abstand. Wir haben mittlerweile das vorläufige Endergebnis. Die AfD bekommt knapp 44% der Stimmen. Vor 5 Jahren waren es noch 23%. Das ist zwar immer noch nicht die absolute Mehrheit, diese 44%. Die AfD kann also nicht alleine regieren, aber es ist das höchste Ergebnis für die AfD bei so einer großen Wahl. Und es ist auch eins der höchsten Ergebnisse, das Parteien in den letzten Jahren überhaupt bekommen haben.
Und das hier? Den Mann, den wir jetzt hören, das ist Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD. Das hat er gestern Abend nach 18 Uhr gesagt.
Heute Abend hat man noch gesehen, es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt. Es ist ein Zeichen für ganz Deutschland, weil wir endlich, und ich muss mich wiederholen, zu uns selbst gefunden haben, zu Deutschland gefunden haben. Und das ist ein selbstbewusstes Zeichen, was durch das ganze Land gehen wird, liebe Freunde.
Wir wollen natürlich nicht nur auf die AfD gucken, sondern auch auf die anderen Parteien. Die CDU verliert mehr als die Hälfte der Stimmen und hat nur noch gut 17%. SPD, Grüne und Linke landen alle um die 9%. Die FDP, die war mit CDU und SPD in der Regierung und ist jetzt mit 2,5% komplett raus aus dem Landtag.
Ja, und für die Mehrheiten im Landtag ganz wichtig, das BSW ist mit 5,3% dann doch einigermaßen klar in den Landtag eingezogen. Und wenn ihr da mehr Zahlen haben möchtet, auf tagesschau.de findet ihr die alle feinsäuberlich sortiert.
Das BSW könnte im Landtag eine ganz entscheidende Rolle spielen. Mathematisch ist es nach diesem Ergebnis nämlich dann doch relativ einfach. Die AfD hätte mit jeder anderen Partei im Landtag in Magdeburg eine Mehrheit und könnte regieren. Andersrum müssten alle anderen Parteien zusammenarbeiten, wenn sie verhindern wollen, dass die AfD regieren kann.
So, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was sagen denn eigentlich die Menschen im Land, also in Sachsen-Anhalt, zu diesem Wahlergebnis. Und das machen wir mit Sophia Spyropoulos, Reporterin vom MDR. Guten Morgen, Sophia.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Sophia. Du hast den Wahlkampf und alles drumherum in den letzten Wochen aus der Nähe verfolgt. Was für ein MDR im Einsatz und für uns unterwegs. Wie war denn die Stimmung in diesem Wahlkampf? Also hoffnungsvoll, besorgt, aufgeheizt, resigniert?
Ja, also resigniert würde ich jetzt nicht sagen, wenn man sich auch mal die extrem hohe Wahlbeteiligung anschaut. Spannung lag auf jeden Fall in der Luft. Ich habe einen hohen Gesprächsbedarf erlebt, sowohl während meiner Einsätze als auch im privaten Umfeld und auch viel Sorge. Wobei ich da sagen muss, dass ich oft bei Gruppen unterwegs war, die unter einer AfD-Regierung zum Beispiel weniger Geld oder andere Einschränkungen kriegen würden. Da ist die Wahrnehmung dann natürlich auch durch die Themen, die ich bearbeitet habe, geprägt. Repräsentativer wird es dann, wenn man in die MDR-Umfrage-Community schaut. Da wurden vor der Wahl etwa 7000 Menschen aus Sachsen-Anhalt befragt und da war bei den meisten Sorge das überwiegende Gefühl, auf Platz 2 dann die Hoffnung. Aufgeheizt war die Stimmung vor allem beim Thema Migration. Es hat auch die migrantische Community deutlich mitgekriegt. Darüber haben wir ja letzte Woche auch gesprochen. Die berichten eben, dass die Zahl der rassistischen Angriffe explodiert ist in letzter Zeit. Und da sprechen wir jetzt nicht von Wochen, sondern eher von Monaten bis sogar ein paar Jahren. Und Aggression bzw. Unzufriedenheit hat sich auch noch woanders gezeigt. In diesem Wahlkampf wurden nämlich mehr Wahlplakate zerstört als bei der letzten Wahl vor 5 Jahren.
Das klingt aber eher so ein bisschen, als wäre das ein Gefühlswahlkampf gewesen und als wäre es weniger um die Inhalte gegangen. Stimmt das?
Ja, ganz genau. Also die Themen der Parteien, vor allem die wirklich landespolitischen Themen, sind ziemlich untergegangen. Wenn es inhaltlich wurde, dann ging es meistens um Punkte aus dem Programm der AfD, darum, wie realistisch oder unrealistisch einzelne Ideen wären und welche Auswirkungen die hätten. Ansonsten waren es auch viele bundespolitische Themen, die für Diskussionen gesorgt haben. Die Pläne für die Rentenreform zum Beispiel, da war die sogenannte Rente mit 63 im Osten ja ein großer Streitpunkt. Mhm. Und auch Personen waren da in der Debatte, der in Sachsen-Anhalt ja sehr unbeliebte Bundeskanzler, zum Beispiel von dem sich der CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze immer wieder abgrenzen musste oder wollte.
Ja, und auf der Gegenseite so sein Gegenspieler, der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, der hat die Massen ziemlich mitgezogen.
Genau, der hat sich ganz wählernah gegeben, war auf ganz vielen Veranstaltungen, hat da stundenlang mit Leuten geredet und Selfies gemacht. Und nach der Wahl hat Siegmund dann auch ganz passend gesagt, der Bundeskanzler Friedrich Merz sei am Ende der beste Wahlkämpfer für die AfD gewesen. Ja, und dann gab es auch noch mehrere Initiativen zu strategischem Wählen, also so Aufklärungskampagnen, wem man die Zweitstimme geben muss, um die absolute Mehrheit für die AfD zu verhindern. Ist ja auch was, was sich so gar nicht auf die Inhalte der Parteien bezieht. Also das war wirklich alles sehr fokussiert auf die Frage, wie positioniert man sich als Wählerin oder auch als politischer Mitbewerber in Bezug auf die AfD.
Wir haben hier in der letzten Woche zusammen mit dir ja auch schon mal über drei der wichtigsten Themen gesprochen, auch mit Leuten vor Ort, und du bist mit denen in Kontakt geblieben. Wie haben die denn gestern auf den Wahlausgang reagiert?
Ja, also das war einmal das Thema Bildung, und da habe ich gestern Abend noch mal kurz mit Simon Jöckel telefoniert. Der ist Lehrer an einem Gymnasium in Gommern bei Magdeburg, und der war wirklich total zerknirscht am Telefon.
Frust, Traurigkeit, ja, und Unverständnis, warum man so eine Partei wählen muss, ja, um Berlin abzustrafen. Weil das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die AfD überhaupt so stark ist.
Ja, also man hört wirklich auch an seiner Stimme, wie frustriert er da war, nachdem diese Prognose auf dem Markt war. Er hat gesagt, es ist ein katastrophales Ergebnis für ihn und ein Schlag für alle, die es mit demokratischen Grundwerten halten. Und er hat mir auch erzählt, dass er schon ganz früh morgens wählen war und da schon ziemlicher Andrang war im Wahllokal.
Ich habe schon selbst gemerkt, dass die Wahlbeteiligung wohl sehr hoch sein wird. Und dann habe ich das auch den ganzen Tag über den Ticker verfolgt. Da habe ich schon ein bisschen befürchtet, dass das vor allen Dingen aus dem AfD-Lager kommen wird, oder dass die AfD, besser gesagt, Zuspruch erlangen wird.
Woher kommen denn die vielen Stimmen für die AfD?
Ja, also sehr viele kamen tatsächlich von Leuten, die vorher nicht gewählt haben. Aber auch von den anderen Parteien sind Wählerinnen und Wähler in relevanten Mengen zur AfD gewandert, allen voran von der CDU. Ja, und so konnte die dann ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl verdoppeln.
Was denken denn die Leute, was dieses Ergebnis, was es jetzt gibt, für die Zukunft heißen könnte?
Dazu hören wir jetzt mal Andreas Gutknecht, mit dem hatte ich letzte Woche über das Thema Wirtschaft gesprochen, und der hatte da gesagt, dass für ihn bzw. für die Wirtschaft im Land das Wichtigste stabile Verhältnisse wären, und sein Fazit war dann:
Für die Stabilität, dass eine Regierung überhaupt irgendwas bewirken kann, würde ich im Augenblick das eher sehen, wenn es zu einer AfD-Alleinregierung kommt, auch wenn ich inhaltlich, ich sag mal, der AfD nicht begeistert bin.
Ja, also da muss man jetzt auch sagen, als wir gestern Abend gesprochen haben, hatten wir das vorläufige Ergebnis noch nicht. Jetzt ist ja die Alleinregierung der AfD vom Tisch. Auf der anderen Seite sagt Andreas Gutknecht, aber auch die AfD in der Regierung, das könnte wieder ganz andere Probleme mit sich bringen, nämlich Proteste mit unabsehbarem Ausmaß aus dem linken Spektrum. Und darauf bereitet sich die Polizei auch tatsächlich vor in Sachsen-Anhalt. Genauso aber auch auf Proteste aus dem rechten Spektrum, für den Fall, dass die AfD trotz der vielen Stimmen nicht regiert. Und was ich auch noch ganz spannend fand, Andreas Gutknecht, habe ich ja in Schkopau getroffen, im Chemiepark, wo er für ein Unternehmen arbeitet, das da gerade aufgebaut wird. Und er macht sich auch Sorgen, dass die Chemieinfrastruktur dort und in Leuna Ziel von Anschlägen werden könnte, von linken bzw. grünen Aktivisten aus Protest gegen eine AfD-Regierung.
Ja, so ein bisschen sowas, wie wir es gerade mit den Angriffen auf die Stromnetze erleben. Da gucken wir später nochmal drauf. Erstmal vielen Dank dir, Sophia.
Sehr gerne.
So, wir bleiben hier aber nochmal beim Thema und gucken nochmal genauer auf die AfD in Sachsen-Anhalt, die ja die Wahl gewonnen hat. Und um die AfD ging es ja auch im Vorfeld dieser Wahl am häufigsten. Viele sagen ja auch oder fragen sich, warum ist das überhaupt mit der AfD so ein Ding?
Die Partei in Sachsen-Anhalt ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes gesichert rechtsextremistisch. Die Sicherheitsbehörde sagt, es gibt unter anderem zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und antisemitische Äußerungen von Parteifunktionären. Und daraus geht hervor, dass die Partei die Ausgrenzung von Menschen nach Herkunft oder Religion fordert.
Und in Teilen gilt sie außerdem als Russland nah, die AfD in Sachsen-Anhalt. Sicherheitsexperten sehen deshalb Risiken beim Umgang mit vertraulichen Informationen, falls eine AfD-geführte Regierung zum Beispiel Zugriff auf entsprechende Behörden bekäme.
Auch wenn es nicht direkt für eine Mehrheit und damit eine eigene Regierung reicht, der AfD fehlen nur 3 Sitze dafür. Also auch mit ein paar Überläufern aus anderen Parteien könnte die AfD dann doch wieder alleine regieren. Darauf spekulieren einige.
Und ansonsten ist das BSW ein großer Faktor, haben wir schon gesagt. Der Spitzenkandidat hat zum Beispiel gesagt, wir sehen Schnittmengen mit der AfD. Und er hat auch gesagt, wir sprechen mit der AfD. Das haben die anderen Parteien erstmal ausgeschlossen.
Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat in Sachen Zusammenarbeit so ein bisschen gemischte Signale gesendet. Einerseits sagt er, wir wollen mit allen Parteien reden. Andererseits will er keine großen Kompromisse machen.
So, und ansonsten gibt es da auch noch Variante 2, die denkbar wäre, nennen wir das jetzt einfach mal das Brandmauerbündnis. Also wenn sich alle anderen Parteien, CDU, Grüne, SPD und Linke plus BSW zusammentun würden und auf einen Ministerpräsidenten verständigen könnten, dann gäbe es eine Mehrheit ohne AfD, aber dafür müssten halt auch sehr unterschiedliche Parteien aufeinander zugehen und dann in irgendeiner Form zusammenarbeiten.
Es ist gerade total schwer einzuschätzen, was da in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen und Monaten für Gespräche laufen und was dann besprochen wird. Da gucken wir natürlich für euch drauf. Und was diese Wahl für die Bundespolitik bedeutet, sehen wir uns auch in den nächsten Tagen an.
Unsere Kurznachrichten.
Nach einem Angriff auf die Berliner Verwaltung haben Hacker am Wochenende riesige Datenpakete im Darknet veröffentlicht. Ein Ultimatum für eine Lösegeldzahlung war vorher abgelaufen, Berlin hat nicht gezahlt. Welche Daten genau veröffentlicht worden sind, ist wegen der riesigen Mengen noch unklar. Es sind wohl viele personenbezogene Daten von Verwaltungsmitarbeitern dabei, zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, aber auch sensible Infos über die Wasserversorgung Berlins und andere Einrichtungen der Infrastruktur sollen darunter sein.
In Miami ist gestern Nachmittag ein Amazon-Frachtflugzeug bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen. Es ist dann mit mehreren Fahrzeugen zusammengeprallt und in Brand geraten. 5 Menschen sind gestorben, mehrere Menschen sind zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.
Und der Nachlass des Komikers Heinz Erhardt kommt ins Haus der Geschichte nach Bonn. Dazu gehören Tagebücher, Briefe an seine Familie und seine Schreibmaschine. Erhardt war ja vor allem berühmt für seine Sprachwitze. Das Gedicht Die Made kennt ihr vielleicht oder auch den Satz, er wirkte eine Klapperschlange, bis ihre Klapper schlapper klang. Damit hat er vor allem die Nachkriegszeit aufgelockert, auf Bühnen und im Fernsehen. Und gestorben ist er schon vor fast 50 Jahren.
Oh, lieb ich. Mhm. Der Ritter Fips in voller Rüstung.
Sorry. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kind und so weiter.
Ja.
So, das zweite große Thema neben der Wahl in Sachsen-Anhalt, das haben wir mit Sophia eben schon mal ganz kurz angerissen. Das ist nämlich die Suche nach Daniel V. Der Mann ist 48 und steht aktuell ganz oben auf der Most Wanted-Liste der Polizei. Er soll nämlich verantwortlich sein für Sabotageakte auf das Stromnetz in Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg und in Sachsen.
Genau. Es geht um Abschussvorrichtungen, mit denen so eine Art Silvesterraketen mit Drähten dran über Stromleitungen geschossen worden sind. Der Draht hat sich dann auf die Leitungen gelegt und das hat zu Kurzschlüssen geführt. Wahrscheinlich sollte das dann Stromausfälle verursachen. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil das Stromnetz diese Kurzschlüsse ausgleichen konnte. Solche Abschussvorrichtungen sind in Jenschwalde in Brandenburg, in der Lausitz im Osten von Sachsen und an mehreren Orten in NRW gefunden worden.
Das sind alles Orte, wo noch Braunkohle abgebaut wird. Wir sagen das, weil diese Tatsache auch bei den Ermittlungen der Polizei eine Rolle spielt. Dazu kommen wir gleich noch. Erstmal müssen wir nochmal auf Daniel V. gucken. Die Polizei ist auf ihn gekommen, weil es 2 Bekennerschreiben zu diesen Taten gibt. Und zwar unterschrieben mit dem Namen Daniel V. In diesen Schreiben ist unter anderem vom Kampf gegen fossile Energien die Rede, die eine Gefahr seien.
Ob Daniel V. diese Schreiben wirklich verfasst hat und ob er auch die Taten begangen hat, wissen wir nicht. Aber zumindest stand sein Name drunter. Ist zwar ungewöhnlich, so ein Klarname unter einem Bekennerschreiben, aber so ist es eben. Jedenfalls hat die Polizei zuerst sein Wohnhaus in Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet durchsucht. Da war er aber nicht. Dann wurde sein Wohnmobil, das ist so ein zum Camper umgebauter kleiner LKW, in der Nähe des Hambacher Forstes bei Düren gefunden und von Spezialkräften gestürmt. Aber auch da war er nicht. Und deshalb läuft seit ein paar Tagen die Fahndung nach Daniel V. und zwar europaweit.
Im Hambacher Forst, da leben auch immer noch Klimaaktivisten in Baumhäusern. Vielleicht erinnert ihr euch an das Jahr 2018. Da ist der Hambi, wie er ja genannt wird, deutschlandweit berühmt geworden, weil er zum Symbol für den Widerstand gegen Braunkohleabbau geworden ist.
So, und damit sind wir wieder bei den Motiven für die aktuellen Taten. Die Vermutung ist ja wegen der Bekennerschreiben, dass der Täter das aus Klimaschutzgründen gemacht hat. Dass die Tatorte alle in Regionen waren, wo Braunkohle noch eine Rolle spielt, passt dazu. Deshalb war eine Vermutung der Ermittler, dass sich Daniel V. jetzt unter Gleichgesinnten in den Baumhäusern des Hambacher Forstes vor der Polizei versteckt. Aber auch da hat sie ihn gestern zumindest nicht gefunden.
Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat das Wort Klimaextremismus benutzt und sein Kollege aus NRW, der Innenminister Herbert Reul, hat aber zum Beispiel auch Sabotage durch ausländische Staaten ins Spiel gebracht. Zum Beispiel Russland. Auch das Stichwort Low-Level-Agent ist da gefallen. Das sind ja Leute, die von ausländischen Geheimdiensten für ein paar hundert Euro angeheuert werden, um dann Straftaten zu begehen, die man aber dann niemandem so richtig zuordnen kann. Dann wären diese ganzen Bezüge zum Klimaschutz nur eine falsche Spur, die absichtlich gelegt worden sein könnte.
Viele offene Fragen also, viele davon könnte Daniel V. wohl beantworten, aber dafür muss die Polizei ihn erstmal finden.
Uns findet ihr morgen wieder hier an gleicher Stelle. Macht's gut, tschö.
Kommt gut in die Woche. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.